Ja, keiner kann so segnen, keiner kann so erfreuen wie Jesus Christus. Darum scharen wir uns ja immer wieder um ihn und sein Wort und lassen alles andere hinter uns, was uns nicht erfreuen kann, was uns ärgert, was uns aufregt. Jesus ist unsere Freude. Und der Apostel Petrus versucht auch, die Gläubigen immer wieder darauf hinzuweisen. Er deckt nicht zu, was Übles in dieser Welt geschieht. Aber er zeigt immer auf, dass Jesus oben drüber ist. Er ist der Herr. Und alles andere ist ferner liefen und soll unser Leben nicht bewegen. So schreibt er weiter hier im dritten Kapitel, Vers 3 bis 9. Viele sagen, ihr wisst aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Aber aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und dem Wasser bestanden durch Gottes Wort. Dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselben mit der Sintflut verderbt. Also auch der Himmel, der jetzt und ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, dass sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Schon allein der letzte Satz und die Ausführung im letzten Satz sagen ja, warum die Welt noch nicht gerichtet ist, warum wir in einer, ich will mal so sagen, schrecklichen Welt leben, die so viel Böses hervorbringt, weil Gott immer noch Menschen sieht und sucht, die sich erretten lassen wollen. Sein Augenmerk ist nicht zuerst auf das Böse gerichtet, sondern auf diejenigen gerichtet, die gerettet werden sollen. Und wir sollen das auch tun. Deswegen gibt es ja so mancherlei Missionsarbeiten, nicht zuletzt auch im Gideon-Bund, wo wir an verschiedene Orte gehen und einfach Gottes Wort anbieten. Das ist unsere Freude und das bewegt uns nach vorne. Jesus kommt wieder, so wie er es gesagt hat. Ohne Zweifel, auch wenn andere etwas anderes versuchen zu erzählen. Ich lese uns da nochmal zwei Verse aus Johannes 16, wo der Herr deutlich sagt, in Vers 22, ihr habt nun Traurigkeit. Ja, Traurigkeit, weil alles so übel um uns hier raussieht. Ja. Wir schalten kaum noch das Radio ein, dann hört man immer Schreckensmeldungen. Da habt ihr Traurigkeit. Ach, schon wieder das. Aber ich will euch wiedersehen, sagt der Herr. Und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Weder Menschen noch Situation sollen diese Freude stören können. Diese Freude soll bleiben, immer da, Tag und Nacht. Und in Vers 33 wiederum eine Aussage, die auf die menschliche Natur zunächst gesagt ist vom Herrn, aber doch dann der Hinweis, dass das nicht das Letzte ist, was wir in der menschlichen Natur empfinden. Solches habe ich euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das soll euch froh machen. Und das muss uns stärken und das will auch der Apostel Petrus, bevor er aus dieser Welt abscheiden sollte, wollte er das den Gläubigen mitteilen. Wir decken nicht das Böse zu. Wir haben ja ein ganzes Kapitel darüber gelesen, was alles so geschieht. Und jetzt auch wieder, wie die Leute reden und einfach den lebendigen Gott beiseite schieben wollen. Den darf es gar nicht geben. Und Wiederkunft Christi kann ja nicht sein. Eine Herrschaft vom Himmel auf Erden, eine Herrschaft des Friedens, wo wir nichts mehr zu sagen haben, kann doch nicht sein und darf auch nicht sein. So reden die Leute, aber wir wissen, es wird so sein. Es wird so sein. Und es wird auch so sein, wie manche negativ sagen, dass zum Beispiel Israel oder die Juden nur die Weltherrschaft an sich ziehen wollen. Ja, es gibt ja das Weißbuch da, nicht, was darüber redet. Aber in Wahrheit ist es auch so. Dieses Volk wird mitten am Nabel der Erde gebraucht werden zum Segen für die Nationen. Und alle, die da nicht mitmachen wollen in Israel, die werden erstmal aussortiert. Aber der Rest von Israel wird mitarbeiten als Nabel der Welt für die Nationen. Und das ist so, weil es Gottes Wille ist und weil er seine Herrlichkeit offenbaren will. Hier heißt es ja in den letzten Tagen, und der ganze Brief handelt ja davon, von den letzten Tagen und der letzten Zeit, da nimmt dieser Spott zu. Und ich kann mich entsinnen, welche Euphorie gerade zur Jahrtausendwende auch unter den Gläubigen war. Ich sage nicht mit Unrecht, sondern vielleicht mit einer freudigen Erwartung. Jetzt sind ja 2000 Jahre Christentum vorbei. Jetzt müsste der Herr doch kommen. Und dann hat man ja gerechnet und gemacht und hat gesagt, schon 1990, gewisse Zeiten wurden nicht bei Israel hinzugerechnet, die Gefangenschaftszeiten. Wir sind eigentlich genau in diesem 6000. Jahr und dann muss Jesus wiederkommen. Weil der Rhythmus war 2000 Jahre ohne Gott, 2000 Jahre unter dem Gesetz, 2000 Jahre Christentum und das 7. Jahrtausend ist das 1000-jährige Reich. So, nun kam aber Jesus noch nicht wieder zu dem Zeitpunkt, den wir gerne gehabt hätten. Und dann ist manchmal die Euphorie beziehungsweise auch die Erwartungshaltung rückläufig geworden. Dass man gar nicht mehr so wartet auf den Herrn, der vielleicht heute kommt, für jeden Einzelnen und der in Kürze auch sein sichtbares Reich aufrichten kann und vielleicht wird. Diese Erwartungshaltung ist nicht mehr so da, wie gerade um die Jahrtausendwende. Da war sie sehr stark bei vielen, vielen Gläubigen. Hier verstehen wir auch die Worte des Herrn Jesus im Blick auf den Knecht, dem er was anvertraut ist. Er soll wachen und das einfach tun, was dem der Meister ihm gesagt hat. Er soll nicht sagen, ach, der Herr kommt noch lange nicht und dann fängt er an, ungerecht die Brüder und Schwestern zu schlagen und selber das Wohlleben zu erwählen und ist nicht bereit auf Tag und Stunde, wenn Jesus kommt. Weil er sich mit sich und mit anderen Dingen beschäftigt hat, als mit seinem Herrn und dem Auftrag. Und das soll nicht geschehen, deswegen, wir kommen immer mehr in diese letzten Tage hinein, in die letzte Zeit hinein und desto wacher sollen wir sein und desto entschiedener und einseitiger nur auf der Seite unseres Heilandes stehen. Das mahnende Wort des Apostel Petrus richtet sich also besonders an die letzte Generation vor der Wiederkunft Jesu. Und das sind diese, die dann in den letzten Tagen leben, in diesen Tagen, wo die Ungerechtigkeiten so überhand nehmen und der Unglaube so überhand nimmt, dass kaum noch geistlichen Atmungsraum für Gläubige vorhanden ist. Und denen soll aber doch Mut gemacht werden, die da drin leben und sagen, der Herr kommt. Auch wenn der Abfall rechts und links da ist, wenn Gläubige nicht mehr einseitig nur auf Jesus schauen, sondern sich zermartern und zerreiben an den Dingen dieser Zeit, sollst du festbleiben in der Mitte. Die letzten Tage kommen, wenn der Antichrist auch in Person auftritt. Der antichristliche Geist ist schon in dieser Welt. Aber wenn die Person auftritt und er seine Herrschaft antritt. Daniel wurde das geoffenbart, diesem gesegneten Mann. Der Engel Gabriel, der Verkündigungsengel, kam ja zu ihm und hat ihm vieles erklärt. Und so auch in Daniel 9, da wird ihm die Unterrichtung gegeben, die Unterweisung über die 70-Jahr-Woche. Diese ganze Heilsgeschichte, neu angeknüpft nach der babylonischen Gefangenschaft, umfasst 490 Jahre. Jede Woche 7 Jahre, 490 Jahre. Und nach diesen 490 Jahren, dann kommt die Herrlichkeit Gottes, Das Böse, die Sünde wird von Jakob abgetan, das Reich Gottes wird aufgerichtet. Allerdings, zwischen der 69. und 70. Jahrwoche ist ein großer Unterbruch beschrieben, eine lange Zeit, und das ist die Zeit der Gnade, der Evangelisation und Mission, die Einsammlung der Gemeinde Jesu. Wir leben also am Ende oder nach der 69. Jahrwoche hin zum Anfang der 70. Das ist wie so eine Ausfallzeit, wo Gott das unsichtbare Volk sammelt. In Daniel 9, so wurde es Daniel ja geoffenbart, Vers 20, da schreibt hier Daniel, als ich noch so redete und betete und meine und meines Volks Israel Sünde bekannte und lag mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, um den heiligen Berg meines Gottes, eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel. Das ist derselbe Engel, der auch Maria verkündigt hat, dass der Messias in ihr geboren wird, ja. Und derselbe Engel, der auch Zacharias verkündigt hat, dass jemand kommt dort in Geist und Kraft des Elia als Herold, als Vorbote für den Messias. Hier kam auch Gabriel, den ich zuvor gesehen hatte im Gesicht und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten. Denn da du anfingst zu beten, und hier können wir auch immer wieder sagen, wenn wir im Gebet vor dem Herrn liegen, irgendwann redet er mit uns. Wir müssen nur geduldig sein. Daniel betete und hörte nicht auf. Als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich konnte darum, dass ich dir anzeige, denn du bist lieb und wert. So merke nun darauf, dass du das Gesicht verstehst. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht über dein Volk und die Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges wird gesalbt werden. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. So werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet, 62 und 7, den 69 Wochen. Und wenn man das geschichtlich mal aufrechnet, ist das genau die Zeit, wo Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten, das waren die Römer, das war Titus, Vespasian, eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streites wird es wüst bleiben. Jerusalem ist zerstört worden, 70 nach Christus. Und dann gab es eine lange Zeit, bis zum heutigen Tag eigentlich nichts mehr Richtiges, keinen Tempel, keine Stätte der Anbetung vor dem Angesicht Gottes. Bis zum Ende wird es wüst bleiben. Er aber, und dann wird von diesem Herrscher gesprochen, in der 70. Jahrwoche. Er wird aber vielen den Bund eine Woche lang stärken. Das können wir in der Offenbarung auch nachlesen. Ich will jetzt nicht nur auf dieses Thema eingehen, sondern das nun mit einflechten. Und mitten in der Woche, in der halben Zeit, so wie es Hitler auch getan hat, nach der halben Regierungszeit, wird er das Opfer und Speisopfer aufhören, gebieten. Und bei den Flügeln, also das heißt bei der Bundeslade, in Cherubim, werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Das heißt also, die letzten Tage und die letzte Zeit ist dann von dem Auftreten des Antichristen belegt und wird von dem Antichristen bestimmt. Aber nach diesen 70 Jahrwochen, da wird die Herrlichkeit des Herrn aufbrechen. Und das soll die große Vorfreude sein. Da wird die Sünde von Israel abgetan werden. Und wir lesen das ja dann auch in Römer 11, dass nachdem die Fülle der Heiden eingegangen ist, in dieser Zwischenzeit die Decke weggenommen wird von dem Herzen des übrigen Volkes Israel. Und das ganze Israel wird selig werden. Und sie werden den Messias annehmen. Das ist in der letzten Zeit, so haben wir gelesen. Der Antichrist ist ja erfüllt mit dem Geist des Satans. Und da muss man sich gar nicht über diese Dinge, die er tut, wundern. Der Satan kann nie was Gutes tun. Der tut immer was Schlechtes. Da wundern wir uns überhaupt nicht, sondern wir registrieren einfach nur, er ist da und er vollführt sein Werk. Aber das Werk Gottes steht darüber. Wenn er, der Antichrist, sein Werk vollendet hat, dann fängt Gottes Werk noch herrlicher an. Und er steht dann, auf seinem Thron sitzt er dann und regiert die ganze Welt. Also hier wird auch auf die letzte Zeit Bezug genommen. Der Tempel zu Jerusalem wird wieder gebaut werden, damit sich die letzte Zeit auch erfüllt. Dass ihm auch das geschehen kann, was im Neuen Testament steht, dass der Antichrist, der Widersacher, sich setzt, geistlich in den Tempel der abgefallenen Gemeinde, denn die Gemeinde wird ja auch als Tempel Gottes bezeichnet. Aber die abgefallene Kirche ist denn ein Pseudotempel. Und diesem Pseudotempel wird er auch regieren, wird aber zugleich sich auch als der Messias zeigen in Jerusalem. Jerusalem ist nämlich diese Stadt, wer Jerusalem hat, hat immer die ganze Welt. Und wir wissen ja, dass die Herrscher der Vergangenheit immer Jerusalem anpeilten, auch Napoleon, auch Hitler. Denn wer Jerusalem hat, hat immer die ganze Welt, nicht? Und deswegen wird er sich auch dorthin begeben, deswegen will der Papst auch immer gerne nach Jerusalem, weil er dann die ganze religiöse Welt hat. Und da wird sich der Antichrist auch dorthin begeben und sich als Messias ausgeben. Darum muss dieser Tempel wieder gebaut werden. Und man steht auch in Israel in den Startlöchern, nur noch einen kleinen Wink zu bekommen und den Tempel wieder aufzurichten. Es ist allerdings nicht der letzte Tempel. Es ist nicht der Tempel, der in der Herrschaft, unter der Herrschaft Christi dann entstehen wird, weil die gesamte Landformation noch verändert werden muss. Denn im tausendjährigen Reich wird alles Flachland sein, um Jerusalem, und nur ein einziger Berg wird da stehen, auf dem dann das Heiligtum steht. Auf diese Wiedersammlung Israels wies ja auch Gott durch den Propheten Hesekiel hin und sagte immer, zur letzten Zeit, so wie auch hier Petrus jetzt von den letzten Tagen spricht. Ich möchte uns da auch mal einige Verse lesen, damit wir diese Betonung mit erfahren und mitempfinden können. Hesekiel 38, Vers 7 und 8. Da geht es um den König von Norden, der noch auf die Felder Israels gezogen wird, um dort vernichtend geschlagen zu werden. Wohlan, rüste dich wohl, du und alle deine Haufen, so bei dir sind, und sei du ihr Hauptmann. Nach langer Zeit sollst du heimgesucht werden, zur letzten Zeit wirst du kommen in das Land, das vom Schwert wiedergebracht und aus vielen Völkern zusammengekommen ist, nämlich auf die Berge Israels, welche lange Zeit wüst gewesen sind. Und nun ist es ausgeführt aus den Völkern und wohnen alle sicher. Zu der letzten Zeit wird der König von Norden kommen und noch einen letzten Versuch starten, dieses Land für sich einzunehmen, aber schmählich scheitern. Auch in Vers 16 wird das geschrieben. In Vers 16: Du wirst heraufziehen über mein Volk wie eine Wolke, das Land zu bedecken, und solches wird zur letzten Zeit geschehen. Ich will dich aber darum in mein Land kommen lassen, auf dass die Heiden mich erkennen, wie ich an dir, o Gott, geheiligt werde, vor ihren Augen. Wir sehen also, und das möchte der Apostel Petrus auch uns klar machen, Gott hat alles in der Hand. Er heiligt seinen Namen selber. Wir beten zwar, geheiligt werde dein Name, aber wir können dabei nicht helfen. Wir können nur vertrauen. Er heiligt seinen Namen selber. Er regelt alles selber zurecht. Und so auch am Ende in den letzten Tagen. Und er wird zeigen vor den Nationen, dass er schon immer der Herr war. Und auch Israel selbst muss ja überzeugt werden, gerade der Überrest Israels, die so lange in der Fremde waren und eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie mit dem Land anfangen sollen. Sie sind vielleicht zufrieden, dass sie nun mal einen eigenen Fleck Land haben und mal einen eigenen Staat, aber was machen wir eigentlich hier? Wozu sind wir eigentlich da? Die Überzeugung muss auch noch da sein. Wir waren so lange, 2000 Jahre unter den Nationen und länger, und da haben wir so vieles gesehen, haben vielleicht auch manches angenommen, was die gesagt haben und gemacht haben. Und jetzt sind wir hier in diesem Land, ja, und wozu eigentlich? Und ich bin so dankbar, dass auch Gruppen da sind und Menschen, die an Gott glauben in Israel, die dafür immer wieder sorgen und mahnen, wir sind um Gottes Willen hier. Wir sind nicht um unsere Willen hier. Und dann denkt man darüber nach, nicht, und so weiter. Und langsam, langsam arbeitet etwas in dem Überrest Israels, dass die Erkenntnis der Wahrheit hochkommt. Und darum steht auch in Hesekiel 39, Vers 7, ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel. Und ich will meinen Namen heiligen und nicht länger schänden lassen, sondern die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Ich will auch meinen Namen kundmachen unter dem Volk. Und das muss wieder neu geschehen. Denn wenn ihr ins Gespräch kämt mit vielen Juden, die würden euch keine Auskunft geben können darüber, über dem Wissen, warum sie überhaupt da sind. Ich fragte mal auch jemand, als wir im Rahmen einer Israel-Reise, als da mussten wir Batterien für ein Fotoapparat oder was kaufen, ein Bruder kam noch mit. Und dann fragten wir den Verkäufer, den Mann, ja, was er denn davon hält, wann der Messias kommt oder ob der überhaupt kommt. Ja, weiß man ja nicht so genau. Ja, wenn wir alle gute Menschen geworden sind. So, das ist eine Meinung. Wir geben uns Mühe, alle gut zu sein und dann kommt der Messias. Und andere, also das heißt ein messianisches Reich. Und andere sagten dann, naja, es muss denn eine Person aus dem Volk erhoben werden, der unser Führer ist und Messias. Und das ist schon mal ein falscher Gedanke, denn da wird ja einer kommen. Und die Dritten sagen, der Messias muss vom Himmel kommen. Und das hatten einige bekundet im Sechstagekrieg über diese Wunder, die sie erlebt haben. Große, gewaltige Wunder, wie Gott gewirkt hat, vom Himmel her für sein Volk gestritten hat. Und dann sagte uns mal ein jüngerer Reiseleiter, der so eine Panzergruppe zur Verteidigung anführen musste und der das miterlebt hatte, wie vom Himmel her auf die Feinde gewirkt worden ist, dass plötzlich die Syrer den Angriff, den sie gestartet haben, nicht mehr weiter starteten, stehen blieben. Keiner wusste, warum die das machen. Die hatten nämlich eine Hand gesehen, von oben herunterkommen und sich zwischen sie und die Israelis zu schieben und hatten Furcht bekommen. Und dann sagte dieser Reiseleiter, es war so, als ob der dritte Tempel vom Himmel käme. Also auch da mit rechnet man, ja, dass eben der Messias doch vom Himmel kommt. Man weiß nicht, wo er herkommt, er kommt vom Himmel her. So sind also die Erkenntnisse unterschiedlich. Man sucht danach, man weiß noch nicht genau, wie es ist. Aber Gott wird sich verherrlichen unter seinem Volk und wird ihnen zeigen, ich war da, ich bin da. Und die Heiden sollen es auch erkennen. Nicht das Böse hat das letzte Wort, sondern Gott hat es. Und alles geschieht zur letzten Zeit in diesem Sinne. Auch in Jeremia 31 beschreibt Gott durch diesen Propheten, was er tun will. In dem Kapitel zuvor, 30, den zweiten Teil von Vers 24, da heißt, Zur letzten Zeit werdet ihr solches erfahren. Zu derselben Zeit, nämlich der letzten Zeit, spricht der Herr, will ich aller Geschlechter Israels Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. So spricht der Herr, das Volk, so übrig geblieben ist vom Schwert, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich wiederum bauen, dass du sollst gebaut heißen, du Jungfrau Israel. Du sollst noch fröhlich pauken und herausgehen an den Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias. Pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen. Denn es wird die Zeit noch kommen, dass die Hüter an dem Gebirge Ephraim rufen werden, wohlauf und lasst uns hinaufgehen gen Zion zu dem Herrn, unserem Gott. Denn also spricht der Herr, ruft über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt unter den Heiden. Ja, es ist das Haupt unter den Heiden, nicht? Das müssen wir auch unterstreichen. Ruft laut und rühmt und spricht, Herr, hilf deinem Volk, den übrigen in Israel. Siehe, ich will sie aus dem Lande der Mitternacht, das ist Norden, bringen und will sie sammeln aus den Enden der Erde. Blinde, Lahme, Schwangere, Kindbetterinnen, dass sie in großem Haufen wieder hierher kommen. Sie werden weinen kommen und betend, so will ich sie leiten. Ich will sie leiten an den Wasserbächen auf schlichtem Wege, dass sie sich nicht stoßen, denn ich bin Israels Vater. So ist Ephraim mein erstgeborener Sohn. Und dann noch Vers 10, hört ihr Heiden des Herrn Wort und verkündigt's fern in die Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird sie hüten wie ein Hirte seine Herde. Und das geschieht zur letzten Zeit. Und weil wir vor unseren Augen diese Sammlung Israels sehen, können wir sagen, die letzte Zeit hat begonnen. Aus circa 120 Nationen kommen die Juden nach Hause. Täglich sind Einwanderungen da. Täglich. Es vergeht kein Tag ohne einen Wanderer. Sie sind ja letztlich jetzt besonders aus Frankreich gekommen. Sie sind aus der Ukraine gekommen. Sie kommen aus Schweden. Sie kommen aus anderen Ländern nach Hause, weil sie merken, der Raum des Lebens unter den Nationen wird zu eng und wir müssen nach Hause. Und das bewirkt der Herr. Fischer und Jäger sendet er aus, um sie nach Hause zu bringen. Und das zur letzten Zeit. Und auf diese Zeit spielt ja der Apostel Petrus an. Und sagt, da werden zunehmend die Leute sagen, das hat keine Zukunft. Die Sammlung Israels hat keine Zukunft. Denn Gott kommt ja gar nicht. Der Messias kommt ja gar nicht. Ist ja alles so, wie es schon immer gewesen ist. Verändert sich ja gar nichts. Schon lange, lange her. Und dennoch tut der Herr sein Werk. An all diesen Aussagen vorbei. An all diesem Unglauben vorbei. Führt er sein Werk hin zur Vollendung, so dass das geschieht, was in Römer 11 steht, ich hatte es ja schon zitiert, in Vers 25 und 26, wo der Apostel Paulus auch die Gläubigen mahnt, die ja dann auch erstmal lernen mussten, das Geheimnis Gottes kennen, wirklich vom Inhalt kennen zu lernen. Es ist ja ein Geheimnis, sagt er. Es ist ein Geheimnis, das kann nicht jeder gleich verstehen. Wenn Geheimnisse nicht gelüftet werden, dann kategorisieren wir sie. Wir schieben sie in irgendeine Ecke. So wie das ja in der Vergangenheit auch besonders in der römisch-katholischen Kirche gemacht wird. Israel keine Zukunft. Die Juden haben Christus gekreuzigt. Christusmörder, weg in die Schublade. Keine Hoffnung. Aber Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis, damit ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. Und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und das haben wir im Propheten Daniel vorhin gerade gelesen. dass dann das aufgelöst wird. Die Gerechtigkeit wird aufgerichtet, die Sünde vergeben, die Schuld vergeben. Sie werden Kinder Gottes sein und ein Dienstvolk werden. Gerade in dieser letzten Zeit bäumt sich alles auf gegen die Wiederkunft Jesu. Und manche, die sich Christen nennen, auch. Sie sagen, ach, der Herr sollte doch bloß nicht so bald kommen. Jetzt noch nicht. Und dann schieben sie manchmal Sorgen vor. Ich habe das ja oftmals gehört, auch von Müttern. Ja, aber ich möchte doch noch meine Enkel aufwachsen sehen. Oder meine Kinder sind noch so klein, ich will sie noch begleiten, wenn der Herr jetzt käme. Dann sage ich, ja, wieso? Gott kann für deine Kinder besser sorgen als du. Brauchst dich nicht darum sorgen. Er macht das viel besser. Wenn deine Zeit gekommen ist und er ruft dich ab, ist das genau richtig und niemand kommt zu kurz. Ja, wir sollen also keine Argumente gelten lassen in unserem Leben, die die Wiederkunft Jesu herausschieben wollen, sondern die Bereitschaft auf das Kommen Jesu für uns ganz persönlich und seine Wiederkunft für Israel soll uns ein Herzensanliegen sein. Darum grüßten sich ja die Gläubigen der damaligen Zeit immer mit diesem Wort Maranatha. Der Herr kommt. Ja, die sagten dann nicht auf Wiedersehen, sondern Maranatha. Der Herr kommt. Vergiss das nicht, er kommt. Er kommt vielleicht zu einer Stunde, die du nicht kennst, aber er kommt ganz gewiss. Sei also immer wieder bereit. Die Wiederherstellung Israels erfolgt nämlich in drei Stufen. Ganz umgekehrt als bei der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu wird beseelt durch den Heiligen Geist, Wiedergeburt, und wird dann auf neuen Wegen geführt und empfängt dann auch Segen in materieller Weise, wie es nötig ist. Bei Israel genau umgekehrt. Erst der materielle Segen, dann eben auch der Segen für die Person und zum Schluss der Heilige Geist. So steht es in Hesekiel 37, das möchte ich uns in diesem Zusammenhang auch mal lesen. 37 ab Vers 5. So spricht der Herr Herr zu diesen Gebeinen, die Gebeine, die dort getötet waren unter den Nationen. Es gibt so ein schönes Bild. Auch gegenüber von der Knesset in Israel ist so ein siebenarmiger Leuchter, der ist von England geschenkt worden. Da gibt es auch mittendrin so ein Relief, Prophet Hesekiel, wo der Engel durch diese toten Gebeine geht, von den Getöteten unter den Nationen und überhaupt rausgeworfen aus Israel und wo er sie wieder zusammenfügt, ein Gebein zum anderen. Sehr schönes Bild. Und das steht auch hier. Vers 4, Weissage von diesen Gebeinen und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht der Herr von diesen Gebeinen. Siehe, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder leben werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen. So kommen die Gebeine aus allen Nationen wieder zusammen nach Israel, ein jegliches zu seinem Gebein, ein jeder zu seinem Geschlecht, zu seinem Stamm. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Aber es war noch kein Odem in ihn. Das kommt also bei der Begegnung mit dem Messias. Wenn er kommt, dann kommt auch der Heilige Geist in sie. Und er sprach zu mir, Weissage zum Winde. Weissage du Menschenkind und sprich zum Wind. So spricht der Herr. Wind, komm herzu aus den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam Odem in sie. Und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihrer war ein sehr großes Heer. Ja, das hielten natürlich und halten viele heute für unmöglich, auch in Israel. Aber was schon damals für unmöglich galt, ist bei Gott alles möglich. Denn diese Gebeine unter den Nationen sprechen, ja, es ist alles aus mit dem Haus Israel. Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist alles aus mit uns. Das sagen uns ja auch die Christen. Die sagen ja auch, wir haben keine Chance mehr. Ja, aber es soll unter ihnen neu aufbrechen und der Herr sorgt dafür, dass sie in diesen Zustand gerückt werden zur letzten Zeit. Und dass sie dann erkennen, der Herr hat uns doch nicht verlassen und nicht vergessen. Und das sehen wir vor unseren Augen und wir freuen uns einfach mit Israel. Auch wenn noch vieles so ungut ist, aber wir sehen Stück für Stück, wie der Herr arbeitet an dem Volk. Wie er arbeitet an seinem Land, wie er arbeitet an der Stadt Jerusalem, die seine Stadt ist. Und wie er arbeitet, dass alles vorbereitet wird auf sein Kommen. Aber in diesen letzten Tagen wächst also auch der Widerstand und die Lästerung gegen die Aussagen, dass der Messias kommt. Viele christliche Leute werden sagen, der Messias ist ja gekommen, Jesus ist ja da und wir haben uns sein Wort zu Herzen genommen. Wir handeln jetzt sehr menschlich, humanistisch und gut miteinander. Also die Hoffnung für Israel ist gar nicht gegeben, dass da nochmal der Messias kommt. Wir bauen das Friedensreich. Wir bauen das Friedensreich. Wenn Jesus Christus nicht wiederkommt, und kein gerechtes Gericht es geben würde, das gibt es dann nämlich bei seiner Wiederkunft, dann braucht nämlich keiner heilig und gerecht zu leben. Er kann machen, was er will. Er kann sich den weltlichen Lüsten anvertrauen, denn es gibt ja keinen Richter. Und das steckt hinter dieser Aussage. Aus Mutwillen wollen sie das nicht wissen, dass Gott ja schon immer da war und dass er die Elemente bewegen kann, um zu seinem Ziel zu kommen. Und da kam die Sprache auf die Sintflut. Aus Mutwillen. Es darf Gott nicht geben. Es darf keinen Messias geben, der da wiederkommt. Denn dann wird er ja richten. Und dann muss ich ja mein Leben vor ihm verantworten. Merken wir, manche sehen vielleicht den Sender NTV, ich höre da immer wieder, dass es da Sendungen gibt übers Weltall und sonst was, da wird von Gott überhaupt nicht geredet. Man sucht einfach, so wie in der Schweiz, nicht, da mit einem Teilchenbeschleuniger, einfach den Ursprung des Lebens hier im Weltall. Oder dass man eben hier eine Sonde, das hörte ich da im Radio, um einen Kometen kreisen lässt, der dann feststellte, die Sonne und die Bilder, die herunter, ach, da gab es bestimmt ein bisschen organisches Leben. Erstaunlich, es ist nicht nur Staub. Und da kann natürlich auch das Leben entstanden sein. Gott darf es nicht geben. Ausgeschlossen. Abgesehen davon ist er schon lange nicht mehr zu sehen gewesen, sagen die Leute. Aus Mutwillen ist das. Es darf ihn nicht geben. Und deswegen reden sie so ein törichtes Zeug. Das ist töricht, was sie dort reden. Und deswegen darf man da gar nicht hinhören, sondern wir hören in die Bibel hinein, was Gott sagt. Ja? Aber eben ihre Hoffnung ist, dass Gott in Jesus nicht kommt. Dann können wir doch leben nach unseren Gedanken und Gutdünken. Zuerst wird das wahre Sterben Christi am Kreuz geleugnet. Sicher kennt ihr diese Aussagen auch. Jesus war nur scheintot. Habt ihr schon gewusst? Er ist entweder nach dem Scheintod nach Indien ausgewandert oder nach Südfrankreich mit Maria Magdalena. Und dort hätte man jetzt so im letzten Jahr auch Nachkommen von ihm festgestellt. Ja, das muss also weg. Jesus am Kreuz gestorben, das darf nicht sein. Er war nur scheintot. Und somit gibt es ja auch keine Auferstehung von den Toten. Ganz klar. Und eine Himmelfahrt auch nicht. Und wenn es die nicht gegeben hat, kann es auch keine Wiederkunft geben. So einfach ist dieses Rezept, was man benutzt, um Gott und seine Kraft zu annullieren. Und Petrus sagt, ja, das kommt so aus Mutwillen. Wollen Sie das einfach nicht wissen, dass Gott schon immer da war? Doch wir sollen uns von solchem Reden nicht beirren lassen. Weder daran ereifern, aufregen, sondern einfach beiseite stehen lassen. Wir lassen uns erfüllen von dem, was Gott sagt. Denn der Teufel will uns auch die Zeit rauben. Ich sage das manchmal so im Gespräch mit Ingrid, da sage ich, ja, wir müssen ja aufpassen, dass wir uns nicht ereifern an den Dingen dieser Zeit. Der Teufel klaut uns die Zeit für das Eigentliche. In der eigentlichen Zeit sollte ich nämlich beten, Gottes Wort lesen und vielleicht die Bibel weitergeben. Und die Zeit will der Teufel mir stehlen, indem er mich beschäftigt mit den negativen Dingen dieser Zeit. Das gönnen wir ihm nicht. Das lassen wir nicht zu. Darum beten wir, dass wir da beim Herrn bleiben. Aber diese Reden sind in der Welt, sie werden hörbar, sie werden aktiv und viele, viele schließen sich auch diesen Reden an. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht kämpferisch in falscher Sache werden. An solchen Reden hat der Satan natürlich gefallen, der sich schlussendlich im Antichristen offenbart durch seinen Geist und in den Tempel setzen will, der Gemeinde bzw. der abgefallenen Christen und zu Jerusalem. Denn Jerusalem ist, wie ich schon sagte, der Platz, den man einnehmen muss, um die ganze Welt zu regieren. Das ist die zentrale Schaltstelle. Israel ist der Nabel der Welt, Hesekiel 5, Vers 5, mitten auf der Erde. Von dort geht es in alle Richtungen. Und wie schrieb es auch der Apostel Paulus im Brief an die Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Ihr, oder ich lese mal schon Vers 3, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, also der Herr kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Antichrist, das Kind des Verderbens, der da ist der Widersache und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst ist. Also sein Wunsch, dem Höchsten gleich zu sein, will er hier unbedingt erfüllt sehen in diesem antichristlichen Reich. Jetzt bin ich dem Allerhöchsten gleich. Ich bin Gott. Er überhebt sich über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, so dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Das ist die höchste Potenz der letzten Zeit. Und das natürlich alles, was diesen Werdegang stören will, nämlich die Hoffnung der Wiederkunft Jesu und so weiter, aus dem Mittel getan werden muss und bekämpft werden muss, das ist dann klar. Der Teufel setzt alles daran. Und der Apostel Petrus wusste durch den Heiligen Geist das und wollte der Gemeinde sagen, und wenn alles daran gesetzt wird, euch deutlich zu machen, dass Gott sich um euch gar nicht kümmert, denn es bleibt ja alles, wie es ist. Haltet fest an dem Glauben, den ihr bekommen habt. Habt diesen teuren Glauben, dass Gott in Jesus Christus euch erlöst hat und er sorgt für euch. Und er wird sorgen in der Zeit und in Ewigkeit. Die sich also vom Geist Satans verführen lassen, denn der Satan will ja auch Morgenstern wieder sein, wie er mal gewesen ist. So wird er beschrieben, nicht? Im Propheten, du Morgenstern. Aber Jesus ist der wahre Morgenstern, der den Tag anbrechen lässt und diesen ganzen Tag regiert. Die sich also vom Geist dieses Pseudo-Morgensterns verführen lassen, zur Leugnung der Wiederkunft Christi, die tun das aus Mutwillen. Wieder besseres Wissen. So lesen wir es auch schon im Römerbrief gleich am Anfang, dass sie nicht wissen wollen, dass Gott der Schöpfer ist. Man erkennt ihn, aber sie wollen es nicht wissen. Sie geben dem Geschöpf mehr die Ehre als dem Schöpfer. Sie verdrängen das, sie tun das weg. Und dadurch verfallen sie dem Irrtum, den der Satan ans Licht bringt. Daher Mann mit Mann, Frau mit Frau, Schande treiben und vieles andere. Weil sie darin verstrickt werden, sie können dem gar nicht widerstehen, weil das das Prinzip und die Lebensweise des Satans ist. Tu dem anderen Unrecht, suche dein Recht, übervorteile den anderen. Und wenn es sein muss, schlag ihn tot. Ja, so wie Kain, der dann gefördert worden ist vom Geist des Widersachers, schlag ihn tot. Dann bist du doch allein da und dann kannst du herrschen, wie du willst und leben, wie du willst. Das ist das Lebenselixier des Satans. Das sind seine Anweisungen auch für die Menschen, die auf seine Stimme hören. Gott muss annulliert werden. Er ist nämlich Gott. Es darf nicht wahr sein, dass es einen richtenden Gott gibt, sondern er, der Satan, spielt sich als Gott auf und als der Beschenkende. Aber er beschenkt nur Materie. Das macht er. Gold, Silber, kannst du alles dann haben. Ein Wohlleben leiblicher Art, aber keine herrliche Zukunft im Reiche Gottes in der Ewigkeit. Er beschenkt dich, nicht? Und so, die sich dem Teufel verschreiben, wir sehen ja, die Leute sind alle reich geworden in dieser Welt. Ob das Popgruppen sind oder auch andere. Und man sieht, welch Verderben am Ende dieses Reichtums stand und steht. Manche machen einen riesigen Lottogewinn und gehen schmählich zugrunde. Haben so viel Geld, könnten so viel Gutes tun. Aber der Satan hat nicht die schlussendliche Freude und das Leben der Menschen im Sinn, sondern dass er mittels dieser Sache sie zugrunde richtet. Darum sagt die Schrift, lass dir genügen an dem, was du hast. Versuche nicht reich zu werden. Und sollte der Herr dir etwas anvertrauen, sei treu damit. Ja? Also aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, dass vor Zeiten die Erde auch durch Gottes Wort im Wasser getragen wurde und durch dasselbe Wasser die Sintflut angerichtet worden ist und die Menschheit, die dort lebte, weggenommen worden ist. Das wollen sie einfach nicht wissen. Das darf nicht wahr sein. Obwohl man ja auch wissenschaftlich so manches ans Licht bringt, gibt es viele Leute, die das einfach annullieren. Aber allein schon die Tatsache, dass Wissenschaftler das versuchen nachzuvollziehen, zeigt, dass sie es in Wahrheit nicht glauben. Denn wenn sie es glaubten, brauchten sie diese Beweise nicht. Denn der Glaube sagt uns ja, so steht es im Hebräerbrief, dass wir wissen, dass Gott die Welt aus nichts geschaffen hat. Ja, dann brauche ich ja gar nicht erst nachzukontrollieren, ob das stimmt. Der Glaube sagt mir das, fertig, aus. Ja? Aber eben, sie wollen nachforschen, ob das stimmt, um eventuell Gott nachweisen zu können, dass er nicht recht hat oder dass da gar kein Gott, kein Schöpfer geredet hat, sondern das haben sich nur Menschen ausgedacht. In 1. Mose 6, Vers 3, ich lese nur einige Verse mal aus dieser Begebenheit der Sintflut, die hier Petrus ansprach, was die Menschen einfach aus Mutwillen ignorieren und nicht sehen wollen. In Vers 3, Gott sprach, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen. Sie sind Fleisch, ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. In Vers 7, er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und in Vers 13, Gott sprach zu Noah, alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Und in Vers 17, siehe, ich will eine Sintflut mit Wasser kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin ein lebendiger Odem ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Und das war jetzt nicht nur eine Ansage, was Gott tun will, sondern es kam diese Flut. In Kapitel 7, Vers 17, ein Vers oder zwei, da heißt es, da kam die Flut, 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben den Kasten auf und trugen ihn empor über die Erde. Und in Vers 23, so wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis auf das Vieh und auf das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel. Das ward alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in dem Kasten in der Arche war. Also Gott hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es auch getan. Und wenn schon mal die Naturwissenschaftler nachbuddeln oder die Archäologen, ob sie da was finden und einige solche Elemente herausgraben und sagen, das muss wohl so gewesen sein, dann sollten sie auch Gott ganz glauben. Aber aus Mutwillen stellt man Gott immer wieder in Frage. Aus Mutwillen. Dieses Wort ist sehr wichtig, was Petrus auch hier sagt. Mit Absicht machen sie das. Sie machen das nicht, weil sie nicht erkennen könnten, dass Gott wirklich da ist und dass er sein Wort erfüllt, sondern sie wollen mit Absicht das beiseite schieben und möchten nicht, dass es einen Richter über ihr Leben gibt. Deswegen sagen sie, es bleibt alles, wie es ist, gebt euren Glauben auf, trachtet nicht mehr nach himmlischen Dingen, die gibt es sowieso nicht, bleibt auf der Erde, genießt das Leben, solange ihr hier seid. Das ist der Tenor dieser Ungläubigen. Aber wenn es auch ein Verzug ist, und ich sagte anfangs, dass viele Gläubige diese Euphorie im Blick auf die Wiederkunft Jesu verlassen haben und gar nicht mehr so bereit sind. Und naja, wer weiß, wann er kommt. Vielleicht noch 1000 Jahre, sagen mir manche. Vielleicht noch 1000 Jahre. Obwohl wir ja die Zeichen der letzten Zeit sehen, die Sammlung Israels, die gewiss für meine Begriffe nicht mehr 1000 Jahre vonstatten geht, soll uns doch gesagt werden, Gott hat eine andere Zeitrechnung. Wir sollen uns nicht auf den Tag und die Stunde festlegen, wann der Herr zu kommen hat und wann er kommt, sondern in der kontinuierlichen Bereitschaft sein, dass wir nicht überrascht werden, wenn er plötzlich kommt. Und dass wir ihm freudig entgegengehen, denn der Zeitfaktor ist bei Gott ein ganz anderer. Und ich freue mich immer wieder darüber, dieser Wilder Smith, der hatte ja, ist ja auch ein denkender Mensch gewesen und der Kopf, der kann ihm ja viele Schwierigkeiten bereiten, nicht? Wenn es um Gottes Sache geht. Dann ist unser Kopf also ganz schön töricht. Und er hatte immer gesagt, das kann man nicht denken, also was Gott dort sagt, das kann man einfach nicht denken. Und dann fragte jemand, naja, wie ist denn das da mit der Zeit? Wie viel Zeit brauchte denn Gott für die Schöpfung? Und als er gläubig wurde, dann erkannte er, das ist doch ein völlig falsches Denken. Gott braucht keine Zeit für die Schöpfung. Er hat die Zeit geschaffen. Da braucht er keine Zeit. Er hat die Zeit geschaffen. Ja, er steht über dieser Zeit und deswegen hier 1000 Jahre sind wie ein Tag wie 1000 Jahre. Also ihr müsst da nicht rechnen, Gott hat aus der Ewigkeit etwas festgelegt. Und er rechnet nicht wie wir mit der Zeit, denn er ist der Herr der Zeit. Bei ihm gibt es keine Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist alles Gegenwart. Alles Gegenwart, ja? Und darauf sollen wir vertrauen. Und Petrus sagt, das lasst euch zu Herzen gehen. Und glaubt nicht, dass der Herr verzieht seine Verheißung. Absolut nicht. Genau auf den Punkt erfüllt er diese Verheißung. Diesen Punkt, den er schon sieht und festgelegt hat. Keinen Tag früher, keinen Tag später. Genau auf den Punkt. Und das tut er ja auch im Leben des Einzelnen, da wo der Herr sieht und genau schon im Vorfeld erkennt, wann einer bereit ist, das Evangelium zu empfangen. Und genau auf dem Punkt kriegt derjenige ein Traktat oder eine Ansprache und kann sich jetzt entscheiden, wenn er es tut. Auf den Punkt. Das heißt, die Öffnung ist da. Kein Tag zu früh, kein Tag zu spät. Ganz im Gegensatz zu uns Menschen. Wir handeln manchmal zu früh oder wir handeln zu spät, weil wir uns die Tage des Handelns ausrechnen. Und Petrus sagt, nein, nein, so ist das nicht, lasst euch nicht irre machen. Gott hat einen ganz anderen Plan. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und das bedeutet doch auch ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, Ein Tag in unserem Leben ist so vor seinen Augen aufgesplittet, in allen Details, Gedanken, Worten, Werken, als ob das ein Inhalt von 1000 Jahren wäre. So klein sieht er jede Nuance bei uns, ganz persönlich. Das ist Gott und er kommt nie zu spät. Ja, wir sollen die Erwartung auf die Wiederkunft Jesu fest in unserem Herzen haben und auch lieber heute als morgen. So wie es der Apostel Paulus von sich ja auch sagte in 2. Korinther 5, ja, hat er das gesagt. Und Paulus war weder ein Schwärmer, noch war er depressiv. Schwärmer, die könnten ja übers Ziel immer hinausschießen und sagen, oh ja, der Herr kommt und ich gehe ihm entgegen. Naja, mal sehen, ob das dann freudig ausgeht. Und andere sind depressiv, ach, es ist so schwierig hier, ach, wenn ich bloß abgerufen werden könnte. Beides war Paulus nicht. Er war großer Realist. Aber er sagte hier in dem Korintherbrief, sagt er, wir wissen, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und darüber sehnen wir uns auch nach unserer Behausung, die vom Himmel ist. Und uns verlangt, dass wir damit überkleidet werden. So doch, wo wir bekleidet und nicht bloß erfunden werden, wo wir also in ihm sind. Denn dieweil wir in dieser Hütte sind, sehnen wir uns und sind beschwert, zumal wir wollten lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. Wir sind also bereit und freuen uns, dass wir aufgenommen werden. Ja, das ist Realismus der Christen. Christen hängen an ihrem neuen Leben. Sie hängen nicht an dem alten Leben. Das alte Leben, dieses Leben in der Zeit, müssen sie, ich sage es mal so, noch ertragen, um Jesu willen. Aber sie hängen am neuen Leben. Und das wollen sie in der ganzen Fülle erfahren. Und darum, wir sprechen ja manchmal auch zu jungen Ehen, wenn wir Ehenschließungen haben, denkt nicht, dass das ein Ewigkeitszustand ist, wie ihr ihn jetzt habt. Wenn Jesus nicht die Mitte ist, dann funktioniert die Ehe sowieso nicht. Und im Himmel gibt es diese Eheverbindung nicht. Das ist nur ein zeitlicher Zustand der gegenseitigen Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Das gegenseitige Dienen und Annehmen in Liebe zu seiner Ehre und die Frucht, die daraus entsteht, von ihm gerne zu empfangen. Aber das ist nicht das eigentliche Leben. Das ist das zeitliche Leben. Wir sehnen uns nach dem eigentlichen Leben in der ganzen Fülle, so wie es Paulus sagt, das ist die ewige Herrlichkeit. Das neue Leben, was Jesus am Kreuz für uns erworben hat, das ist das neue Leben. Und wir tappen allerdings noch in dieser Zeit umher und werden auch mit dem zeitlichen Leben konfrontiert, dürfen es aber jeden Tag aufs Neue aus der Kraft und Macht unseres Heilandes heraus beleuchten und steuern und handhaben. Wir dürfen mit den Dingen dieser Zeit umgehen, so dass wir dadurch auch in dem Werk, das wir für den Herrn führen, gefördert werden. Dazu gehören auch die materiellen Güter, natürlich die Missionswerke, denen muss auch Geld zufließen, nicht? Aber nicht damit jemand sagt, naja, ich bin ein Missionar, das ist mein Beruf, sondern ich stehe am Werk des Herrn und der Herr fördert es einfach, weil ich jetzt diese Schriften kaufen darf, dafür drucken lassen muss und so weiter. Ja, Berufschristentum gibt es in dieser Hinsicht nicht. Und ich freue mich immer wieder, auch wenn es vielleicht für manchen eng klang. Bruder Malgo hat jede Bewerbung abgelehnt von Menschen, die sich im Missionswerk beworben haben und wollten eine Arbeitsstelle dort suchen und wollten ja ein Berufsleben ausführen, auch im Büro, und hatten natürlich dann ihre Gehaltsvorstellung, so wie man das ja normalerweise hat. Ich bin dann Stenotypistin oder irgendwas anderes und das verdient man so. Und dann hat er immer gesagt, im Reich Gottes wird nicht verdient, sondern gedient. Wenn Sie verdienen wollen, gehen Sie in die Welt. Er hat es weggeschickt. Hier wird nicht verdient, hier wird gedient. Und wer treu dient, wird keinen Mangel haben. Und das haben wir dann auch gesehen an manchen Glaubensgeschwistern, zum Beispiel auch an Familie Kreuz. Der Herr hat das unterschiedlich gemacht. Die Missionare, die hatten also ein relativ geringes geldliches Gehalt, da wo keiner für arbeiten wollte in der freien Wirtschaft, keiner. Aber der Herr versorgte sie auf andere Weise. Ich war dann mal in Siegburg oder auch an anderen Orten, auch mit Manfred Kreuz, dann kam plötzlich jemand mit einem Zentner Kartoffeln an oder mit anderen Dingen, was die Familie so braucht. Das brauchten die gar nicht kaufen, wir brauchten doch kein Geld dafür. Aber durch den treuen Dienst ist ihnen alles zugeflossen, was nötig war, auf unterschiedlichen Wegen. Die waren im Grunde genommen reicher als die, die in der Welt dort gearbeitet haben und meinten, sie hätten genug verdient und könnten sich was leisten. Ja? Deswegen also, im Reiche Gottes wird gedient. Berufschristentum gibt es dort nicht. Und deswegen ist man ja eigentlich auch immer im Dienst. Ja, dort gibt es ja nicht so etwas wie Rentenzeiten oder Pensionszeiten im Reiche Gottes. Das gibt es da nicht. Kinder Gottes sind immer im Dienst, solange sie auf dieser Erde sind. Also auch wenn die Sehnsucht groß ist in unserem Herzen, auf die Einnahme des neuen Lebens in der Gänze, so sollen wir doch geduldig bleiben. Gott hat schon seinen Plan und hat seine Zeit festgelegt, wann er dem Bösen ein Ende macht und wann er sich um seine Gemeinde in der Weise kümmert, dass er sie aufnimmt in die Herrlichkeit. In Jesaja 40, 28 steht ja auch, des Herrn Verstand ist unausforschlich und dabei müssen wir auch bleiben. Wir haben den Auftrag, Menschen für Jesus zu gewinnen, so wie es auch in Lukas 14, 23 steht, geht auf die Landstraßen, an die Zäune und nötigt die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Und dann wird auch zu seiner Zeit tatsächlich das geschehen, was Paulus an die Thessalonicher schrieb, die ja auch vorübergehend verzagt waren. Einige sind gestorben aus ihrer Mitte, andere sind übrig geblieben. Sie fragten sich, ja, wer ist denn jetzt nun der Geheiligte, der Gestorbene? Ist der verloren oder bin ich verloren, weil ich zurückgeblieben bin und die sind jetzt gerettet? Und dann kam ja diese Aussage, nein, nein, alles hat Gott in der Hand. Wir werden entrückt werden. Wir werden dem Herrn entgegengeführt werden. Und das zur letzten Zeit, im Korintherbrief steht es auch, zur letzten Posaune. Da wird der Herr kommen und wird sie alle zu sich nehmen, die toten Christen zuerst und die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden und aufgenommen werden. Es findet also statt. Wir sollen uns aber dieser Aufgabe, die uns noch gestellt ist in dieser Zeit, annehmen, Menschen für den Heiland zu gewinnen. Denn der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns. Und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Soweit zu diesen Versen, die uns doch ermutigen sollen, in der Treue und in der Einseitigkeit dem Herrn gegenüber zu leben.